Ein Mensch erwacht inmitten eines Labyrinths. Er sucht links und rechts einen Ausweg. Einen Augenblick lang hat er geglaubt, am Ende seines Irrweges zu sein. Aber nein. Er bleibt stehen. Dann verfolgt er mit unsicherem Schritt den Weg, der sich vor ihm auftut. Er läuft weiter. Und ehe er sich versieht, findet er sich wieder an der Stelle, von der er ausgegangen war. Unruhe und Schmerz haben sich seiner bemächtigt. Er klagt. Seine Klage hallt ringsum wieder. Er sagt, was soll aus mir werden? Er weiß es nicht. Er ergibt sich in sein Schicksal, das ihm einen Ausweg verspricht und ihn dennoch immer nur täuscht.
Noch einmal vom Anfang, Mademoiselle Angélique. Von C gehen Sie über zu F-Dur und kehren zu C-Dur zurück. Sodann gehen Sie über zu G-Dur. Und kehren wieder zu C-Dur zurück. Von hier geht es zu A-Moll und dann zu E-Moll. Nochmal dieselbe Bewegung und immer den tönenden Körper zweimal anschlagen. Gut so. Von E-Moll gehen Sie dann zu H-Dur und dann zu A-Dur, F-Moll, F-Dur. Folgen Sie mir? Also, F-Dur, dann C-Dur. Geht es Ihnen nicht gut, Monsieur Diderot?
Die Magie. Ich dachte, Sie wollten meiner Tochter den Zauber der Musik näher bringen. Aber ich verspüre nichts von dieser Magie, Bemetzrieder. Ich denke nicht. Ich kann gar nicht denken bei dieser Art von Mathematik. So etwas macht mich geradezu melancholisch.
Sie sind übermüdet, Monsieur. Ihren Fasern fehlt die Spannkraft. Essen Sie genug? Wenn Sie mir die Einmischung in Ihr Metier gestatten, ich will Ihrer Tochter ein Prinzip erklären. Ein philosophisches Prinzip.
Ein philosophisches Prinzip?
Die Töne wandern durch uns hindurch, von einem Hörer zum anderen. Und der Musiker ist nur Instrument, willenloses, stummes Werkzeug. Und der Hörer? Nun, was haben Sie erlebt, Monsieur? Sie schweigen.
Was habe ich gehört? Ich? Nichts. Unser inneres Ohr ist ein Cembalo, eine Maschine. Es ist die Basilarmembran, die unser eigentliches Gehörorgan ist. Diese kaum 2 Zentimeter lange trapezförmige Membran im Innern der Gehörschnecke. Die Fasern dieser Basilarmembran liegen quer zur Länge der ausgestreckten Membran und sind folglich am oberen Ende kürzer als am unteren, dem Mittelohr zugewandten Ende. Die kurzen Fasern schwingen also in einer höheren Frequenz und erzeugen hohe Töne. Die langen Fasern schwingen in einer niedrigen Frequenz und erzeugen tiefe Töne. Die Membran ist der Sitz unseres Instinktes für die Harmonie, nicht unser Ich. So jedenfalls sieht es mein Freund Rameau.
Rameau ist ein alter Narr. Die Membran besteht nicht aus klar voneinander getrennten Fasern, sondern aus dichten Gewebebündeln von gelatineartiger Konsistenz. Ich frage Sie, Monsieur Diderot, sehen so die Saiten eines Cembalos aus? Die Natur gewährt uns gewisse Freiheiten, gewisse Abweichungen von unserem Instinkt für die Harmonie. Die Musik berührt uns nicht direkt, sondern auf Umwegen, wie in einem Labyrinth. Ihre Wirkung lässt sich daher auch nicht mathematisch oder aus den Gesetzen der Akustik ableiten. Die Töne wirken auf uns nicht aufgrund der klingenden Saite, sondern als eine Folge von Rufen. Zwar bringt die vibrierende Saite gleichsam aus sich selbst den Dreiklang hervor, alles andere aber spielt sich auf einer rein geistigen Ebene ab. Als ob ein Ton den anderen herbeirufe. Eine einfache Tonfolge, nicht wahr? Die man ohne große Mühe, zumindest nach Ansicht Ihres Freundes Rameau, auf ein Grundprinzip zurückführen könnte. Aber selbst eine Melodie wie diese ist mehr als nur ein totes Substrat eines Systems. Sie lebt. Sie atmet. In ihr rufen sich die Töne gegenseitig zu. Hören Sie noch zu? Monsieur Diderot?
Ich fühle, verehrter Bemetzrieder, ich fühle. Unsere Gedanken reihen sich ohne Unterbrechung wie die Glieder einer Kette aneinander. Wir denken selbst im Schlaf, wenn wir nicht einmal bemerken, dass wir denken. Man wird von einer Idee durchdrungen und verfolgt sie so lange, bis diese eine zweite Idee herbeiruft und diese eine dritte. Eine Art Traumakustik.
So schlicht sie auch sein mag, unsere Melodie hat etwas Elastisches, Sensibles, aber auch ganz und gar Unnatürliches. Was sie antreibt, sind nicht die Gesetze der Schwerkraft, sondern das Begehren.
So bliebe denn der Seele beim Hören mehr als nur die blinde Nachahmung der Natur? Aber wenn just jene Kunst, welche im Gegensatz zur Malerei und Dichtkunst am undeutlichsten ist, die Musik nämlich, unsere Seele am direktesten anspricht, wäre es dann nicht besser, die Sprache der Musik als eine natürliche zu bezeichnen?
Sie widersprechen sich.
Das Gefühl, im Labyrinth umherzuirren, und der Irrtum sind nicht dasselbe.
Die Musik besteht aus natürlichen Zeichen, dem Gesetz der schwingenden Saite eben.
Was könnte absurder sein als die Vorstellung, dass man das Labyrinth, in das wir hineingeboren wurden,
zugleich ist sie aber auch vollkommen willkürlich,
dadurch verlassen kann, indem man ein allgemeines Prinzip
formuliert. Nichts als pure Konvention.
Der eigentliche Irrtum ist das Unvermögen, die Grenzen des Denkens zu erkennen. Es ist das Verlangen nach Harmonie. Der Glaube, man könne dem Widerspruch entkommen, ohne Willkür zuzulassen.
Der Geist hat seine Bedürfnisse wie der Körper. Diese sind die Fundamente der Gesellschaft, jene anderen ihr Vergnügen. Während die Regierung und die Gesetze für die Sicherheit und das Wohlergehen der Menschen sorgen, winden die Wissenschaft, die Literatur und die Künste Blumengirlanden um die Eisenketten, mit denen die Menschen beladen sind. Ersticken in ihnen das Gefühl jener ursprünglichen Freiheit, für die sie geboren scheinen. Lassen sie ihre Sklaverei lieben und machen aus ihnen, was man zivilisierte Völker nennt. Schreiben kann er, dieser Citoyen aus Genf. Aber ein Preis für diesen Diskurs, für dieses Geschwätz? Wie denn? Sind es denn nicht just die Wissenschaften, die uns lehren, dass die Natur alle Menschen gleich erschaffen hat? Und dass die Sklaverei die Frucht der Tyrannei ist? Entstanden durch Gewalt, das Recht des Stärkeren, unvermeidliche Konsequenz der Barbarei? Wenn die Natur uns dazu bestimmt hat, gesund zu sein, so wage ich fast zu behaupten, dass der Zustand der Reflexion ein Stand gegen die Natur, ein Mensch, der denkt, ein entartetes Wesen ist. Dieser Rousseau betrachtet doch tatsächlich die Ignoranz als der Menschheit höchstes Gut, als Zufluchtsort der Tugend. Die Wilden in der neuen Welt unseren Sitten überlegen? Als wären es nicht vor allem die Vernunft und die Moral, die den zivilisierten Menschen davon überzeugen, dass Gesetze und staatliche Ordnung sein ureigenstes Glück und das seiner Mitmenschen zum Ziel haben. Dort an den Brunnen entstanden die ersten Familienbande. Dort gab es die ersten Begegnungen der beiden Geschlechter. Die Mädchen holten das Wasser für die Küche, die jungen Männer kamen, um ihr Vieh zu tränken. In diesem glücklichen Zeitalter, wo nichts dazu zwang, die Stunden zu zählen unter alten Eichen. Lernte man sich zu erklären. Erste Feste.
Dort an den Brunnen. Mm-hmm. Mein Glück? In diesem glücklichen Zeitalter.
Die Krankheiten, Monsieur Diderot, kommen nicht aus der Luft. Die Gefahren, die uns ständig bedrohen, dringen nicht von außen durch unsere Haut ein. Sie lauern im Innern, in den Fasern, in den Geweben. Und wenn es an irgendeinem Punkt innerhalb dieser unendlich verzweigten Organisation zu einem Fehler kommt, dann kann es schon mal passieren, dass die Gedanken umherirren.
Ich verstehe, Doktor. Es gibt eine innere Biologie des Geistes, ein akustisches Naturgesetz der Seele. Der Philosoph ist Musiker und Instrument zugleich. Als sensibles Wesen hat er unmittelbar das Bewusstsein von dem Ton, den er spielt. Als rein materieller Körper hat er die Erinnerung, die Schwingungen der Nerven. Aber bedenken Sie, Dr. Le Cas, dieses Instrument namens Philosoph macht mitunter erstaunliche Sprünge, ohne dass es dafür irgendeinen erkennbaren Grund gibt. Eine erweckte Idee wird manchmal eine andere erbeben lassen, die zu ihr in einem unbegreiflichen Intervall steht.
Die Dissonanz ist eine notwendige Störung unseres Instinktes. Ohne sie gäbe es keine Bewegung. Unser Instinkt würde erlahmen und mit ihm die Freiheit. Dieser natürliche Prozess, so mechanisch sein Verlauf, dient einem höheren Ziel. Dissonanzen haben den Vorzug, dass sie die Seele dazu zwingen, sich über den Körper zu erheben. Denn die Dissonanzen fußen auf Furcht. Der Furcht nämlich, für immer der Konsonanz beraubt zu werden. Sie lehren uns so Verantwortung im Gebrauch unserer natürlichen Gegebenheiten. Und Verantwortung im Umgang mit anderen.
So wären denn unsere Ohren mehr als nur kleine Maschinen, deren Mechanismus ein Komponist nur gut kennen muss, um sich die Hörer mit seiner Musik gefügig zu machen, sie ganz nach seinen Launen wie Automaten abzurichten?
Aber wer sagt denn, dass wir nur mit den Ohren hören? Unser gesamter Körper ist von unzähligen Nervensträngen durchzogen. Dieses Netz hat seine eigene filigrane Struktur. Dergestalt, dass es die Lust und den Schmerz eines Körperteils auf einen anderen überträgt. Diese Sympathie, diese Sensibilität, Sie sind das eigentliche Grundprinzip. Sie leiten alle Körperfunktionen, auch das Gehör. Allein schon dieses seltsame, flirrende Oszillieren im Plexus pericardialis ist Anlass für ein Gefühl des Wohlbehagens und der Harmonie. Und umgekehrt, dissonante Schwingungen im Inneren unseres Gehörs können sich unangenehm auf den Rest des Körpers auswirken. Die Dissonanzen, Monsieur, sind die Bedingungen des Glücks. Aber wer sagt denn, dass wir nur mit den Ohren hören?
Zur Wahrheit gehört die Unwahrheit. Man kann von mir verlangen, die Wahrheit zu suchen, nicht aber, dass ich sie finde. Die größte Tugend des Philosophen ist daher diese. Wenn er keinerlei vernünftigen Grund mehr findet, um das Falsche vom Wahren zu trennen, so weiß er doch zu leben. Ja, seine wirkliche und einzige Leidenschaft gilt dem Leben. Dem Glück.
Und dem Ohr.
Wie?
Man muss hören. Diderot muss. Wer glücklich sein will, muss hören. Muss. Bei der richtigen Spannung oder, wenn Sie so wollen, Stimmung der Nervenstränge, fühlen wir ein leichtes, schwer zu bestimmendes Flattern in der Herzgegend. Muss. Ein sanftes Erzittern, eine Bebung, die sich auf unseren gesamten Körper überträgt. Nicht umsonst sprechen wir von Stimmung, wenn wir unsere Gemütslage beschreiben. Ohne dieses angenehme, fröhliche Gefühl aber fehlt dem Geist jede Spannkraft. Wie schon der alte Montesquieu feststellte, damit sich der Geist rege, müssen die Nerven vibrieren.
Woraus folgt?
Woraus folgt, ohne Vibration kein Glück. Ohne Glück kein Denken. Da aber nun einmal unsere Ohren vor allen anderen Organen so konstruiert sind, dass sie die Schwingungen der Luft unmittelbar in die Empfindungen von Tönen übersetzen, folgt, dass nur derjenige glücklich ist,
muss,
der hört. Und dass nur wer hört, denkt.
À la bonheur.
Mehr noch. Wir können dieses Glücksgefühl nach einer gewissen Zeit wiederherstellen. Weil die Bewegung des Pendels die einzige Bewegungsform ist, in der ein Gegenstand zu seinem Ausgangszustand zurückkehrt, ist unsere Seele in der Lage, die verschiedensten Vibrationsmuster zu speichern und sie untereinander zu vergleichen. Was passiert, wenn ein Muster sich mit anderen Mustern zu einem Bild verdichtet, das wir mit einem besonders glücklichen Ereignis verbinden? Wir brauchen nur jenen Zustand wiederherstellen, dem sich diese Kombination von Vibrationsmustern verdankt und voilà.
Angelique, kommst du?
Es kann also niemals nur einen einzigen glücklichen Menschen geben. Das Gesetz der Resonanz zwingt uns zu der Annahme, dass es irgendwo immer gleichgestimmte Wesen gibt, deren Inneres mit meinem Inneren oszilliert. Doch nun genug der Musik. Gehen wir dinieren?
Nach Ihnen, mein Freund.